Psalmen begleiten uns in einer Predigtreihe. Sie macht mir persönlich viele Freude und ich habe auch viele Rückmeldungen dazu bekommen. Offenbar spricht es viele Menschen an und es steckt auch eine Menge an Lebens- und Glaubenserfahrungen über Jahrhunderte da drin. Es ist wirklich ein Juwel in der Bibel mit viel Lebensweisheit, Lebenskunst und viel unverfälschtem Glauben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an einige Kernsätze. Der Herr ist mein Hirte. Dient dem Herrn mit Freuden. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Von allen Seiten umgibst du mich. Und heute, ich will dich mit meinen Augen leiten. Nach der guten Nachricht, Bibel, klingt das so. Ein Gedicht Davids. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Deshalb soll jeder, der dir die Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät. Wenn sie ihn dann bedrängt wie eine Flut, wird sie ihn nicht verschlingen können. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Der Herr hat geantwortet. Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Sei doch nicht unverständlich wie ein Maultier oder ein Pferd. Die muss man mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gottes Gebot missachtet, schafft sich viel Kummer. Aber wer dem Herrn vertraut, der wird seine Güte erfahren. Ihr, die ihr dem Herrn gehorcht, freut euch und jubelt über ihn. Alle, die zu ihm halten, sollen vor Freude singen. Das Aufatmen, was sich hier so durch diesen Text zieht, ist ja im ganzen Gottesdienstraum zu hören. Da hat einer lange unter einer schweren Last gelitten. Es hat ihn an die Grenze seiner Kraft gebracht. Endlich kann er aufatmen. Endlich kann er sich aufrichten. Endlich nicht mehr ängstlich umschauen, sondern klar nach vorne. Endlich. Ein Glückwunsch wird hier ausgesprochen. Freuen dürfen sich alle. Wir können noch übersetzen, gesegnet sind, glücklich sind. Wer noch gleich? Denen ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Und das Glück, was dieser Beter hier empfindet, das ist geradezu umwerfend. In dem Danklied, das ja ursprünglich in hebräischer Sprache gesungen wurde, werden drei verschiedene Begriffe für Schuld gebraucht. Und in der Luther-Übersetzung hört sich das dann so an. Eine Unterweisung Davids, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und dessen Geist kein Trug ist. Also hier wird von Übertretungen, von Sünde und von Schuld geredet. Das kann man noch genauer beschreiben. Das erste Wort, sich losreißen von Gott, ist so die Auflehnung gegen seinen Willen. Und das ist im Grunde genommen das Grundübel. Je größer die Entfernung zu Gott, umso enger wird das Leben. Das zweite Wort, steht für konkrete Verfehlungen. Sie folgen aus der Entfernung von Gott. Ja, weil ich so weit weg bin von ihm, kommt es zu konkreten Verfehlungen. Wir tun andere und uns selbst nicht gut. Gemeinschaft wird gestört und zerstört. Beispielsweise reden wir hinter dem Rücken von jemand oder wir lassen so jemand so richtig selbstgerecht abblitzen. Das sind so die Verfehlungen, die aus diesem Grund, dieser Grundtrennung zu Gott folgen. Und das dritte Wort für Schuld sind Verkehrungen, Verzerrung, Verdrehung. Das heißt, am Ende ist alles im Leben irgendwie verkehrt. Es fühlt sich falsch an und es ist auch falsch. Vielleicht sogar meine Wahrnehmung, vielleicht kann ich nicht mal mehr klar sehen. Und so kriege ich nicht mit, was wirklich los ist, so schwindelig ist mir, weil ich mich gerade so sehr um mich selbst drehe. Ich kriege gerade mit, dass ihr ziemlich friert, ich glaube, wir können die Fenster mal zumachen. Ich kriege das immer mit, wenn so die Mäntel geholt werden. Ich kriege also nicht immer mit, was so wirklich los ist, so schwindelig ist mir, weil ich mich immer so um mich selbst drehe. Ich bin einfach weit weg von Gott. Ich bin verdreht. Oder Luther hat das genannt, incurvatus in se, also in sich selbst verkrümmt. David und mit ihm viele, die diesem Psalm mitgebetet haben, sind so glücklich, dass sie genau das, diesen Zustand, Trennung von Gott, Verfehlungen, dadurch wird das Leben falsch, losgeworden sind. Sie haben es ausgesprochen und Gott hat es vergeben. Es ist bereinigt. Wir kriegen ja mit, wie schlecht es vorher dem Beter, sagen wir David, ging. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Schuld verheimlichen, Vergebung nicht suchen oder ausschlagen, Versöhnung übergehen, das ist offensichtlich keine Kleinigkeit. Das betrifft uns bis in die Eingeweide. In der Luther-Übersetzung klingt das auch drastisch. So drastisch, wie es auch wirklich gemeint ist. Denn als ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Das ist eine wichtige Erfahrung, die der Psalm hier vermittelt. Verschweige deine Schuld nicht, sie wird dich sonst irgendwann einholen, austrocknen. Suche rechtzeitig Hilfe und tu das am besten, bevor alles über dir zusammenbricht. Jesus hat ja dieselbe Sache betont. Warte nicht, bis es zu spät ist. Warte nicht, bis dir die Dinge um die Ohren fliegen. Es gibt tatsächlich ein zu spät. Ein zu spät, weil dann das Leid einfach nur größer wird. Etwas zu reparieren, ungleich schwerer oder so unmöglich. Manchmal geht es einfach nicht mehr. Ich denke an eine Familie, die war im Grunde schon lange zerstritten. Man ging sich so gut es ging aus dem Weg, hat sich so einigermaßen arrangiert, also jetzt nicht nur eine Kernfamilie, eine etwas größere, aber untergründig gab es da jede Menge Vorwürfe, Vorbehalte. Und eines Tages starb die alte Mutter und jetzt blieb ein kleines Erbe. Alle trafen sich am Grab. Und das Unheil nahm seinen Lauf. Am Erbe entbrannte der Streit und es war jetzt nicht mehr zu stoppen. Es war so unschön. Es war für die Einzelnen emotional katastrophal. Im Grunde war die Familie ja vorher schon auseinandergefallen, aber jetzt nahm das ganze Elend seinen Lauf. Oder ich denke an einen Mann, der irgendwann auf eine Werbung im Internet achtete. Mit einem hübschen Mädchen, das hatte offensichtlich nicht genug Kleider anzuziehen. Und dann kam er irgendwie so auf Seiten, die fand er ganz faszinierend und gleichzeitig stießen sie ihn ab und er konnte doch nicht davon lassen. Und er versuchte es vor sich selbst zu rechtfertigen, so schlimm ist das doch nicht, das sind doch alles nur Bilder. Bis dann eines Tages seine Frau die Links auf dem Computer fand und öffnete und es entstand eine Lawine. Es stürzte eine Katastrophe über sie herein, die war auch kaum noch aufzuhalten. Im Grunde begann das relativ harmlos, aber das Leben war so nach und nach aus den Fugen geraten. Und jetzt fiel es auseinander. Manchmal sieht man das auch in der Öffentlichkeit. Manche zeigen dann mit dem Finger drauf, da wäre ich vorsichtig mit. Da werden Leute an die Öffentlichkeit gezerrt, Steuersünder zum Beispiel. Es ging doch jahrelang gut, ja? Aber es gibt einen Punkt, da hilft auch eine Selbstanzeige nicht mehr. Unbereinigte Schuld bedroht und zerstört unser Leben. Manchmal spektakulär, viel öfter, leise und schleichend. Es kostet Lebensenergie, es kostet Lebensfreude. Irgendwann kostet es das Leben selbst. Es trocknet aus, ja, es vertrockneten meine Gebeine. Wie in der schlimmsten Sommerdürre, heißt es. Und dabei denkt der Psalmist jetzt nicht an den schönen toskanischen Frühling, sondern der denkt an die Negev-Wüste. Ja? Das ist wirklich tödliche Hitze. Selbst wenn Schuld nie aufgedeckt wird, das kann ja sein, geschieht bestimmt oft, zerstört sie das Leben doch von innen, hüllt es aus. Oder im schönen Lutherdeutsch, es verschmachteten die Gebeine und mein Saft vertrocknete. Deshalb sagt der Psalm jedem, der es hören will und auch jedem, der es nicht hören will, kehre um, wenn du auf falschem Weg bist. Tu es, solange noch Zeit dafür ist, solange die Katastrophe nicht geschieht. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger und du hast mir alles vergeben. Der Schlüssel zur Heilung ist, das Schweigen zu brechen. Deshalb gibt es die Beichte. Sie ist entgegen weitreichender freikirchlicher Vorurteile keine katholische Erfindung. Sie zu formalisieren, also einen Beichtstuhl zu bauen, das in einer bestimmten Weise zu machen, das ist eine konfessionelle Besonderheit. Aber es ist eben keine katholische Marotte, sondern eine urchristliche Wohltat. Und sie ist in Freikirchen fast vollständig verloren gegangen. Und ich denke, vielleicht fehlt uns auch deshalb manchmal Freude. Und ich glaube, auch deshalb leiden wir oft unter so harten Konflikten. Es könnte eine der Ursachen sein. Und gerade jetzt, in der Corona-Zeit, sind wir eingeladen, über uns selbst nachzudenken. Mancher hat ein bisschen mehr Zeit, nicht jeder, mancher. Wo habe ich mich von Gott gelöst? Gibt es konkrete Verfehlungen in meinem Leben und wo verdrehe ich mich innerlich? Ne, diese drei Begriffe von Gott lösen, konkrete Verfehlungen oder dieses innerlich verdreht sein. Und dann gibt es die wunderbare Möglichkeit, dies vielleicht einem guten Freund, einer Freundin, einem Seelsorger, einer Seelsorgerin, vielleicht auf einer kleinen Wanderung, auf einem Spaziergang zu erzählen. Das geht ganz gut, wenn man so nebenher geht und in dieselbe Richtung schaut. Also um Vertraulichkeit bitten, bekennen, ermutigende Worte hören, beten. Oder zum Telefon greifen. Die PastorInnen und SeelsorgerInnen haben ein offenes Ohr, ein mitfühlendes Herz und haben einen verschwiegenen Mund. Telefonbeichten, eine wunderbare Gelegenheit. Muss man sich nicht mal angucken bei. Das Glück, eigene Schuld zu bekennen und den Zuspruch von Vergebung zu hören, ist jedenfalls zutiefst christlich. Und das bedeutet, es ist menschlich und es ist gleichzeitig göttlich. Deshalb soll jeder, der dir die Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät. Wenn sie ihn dann bedrängt, also die Not, wenn die Not ihn dann bedrängt wie eine Flut, wird sie ihn nicht verschlingen können. Bei dir finde ich Schutz, du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Rettung ist ja das Ziel. Die Rettung für diese Familie am Grab wäre gewesen, wenn sie rechtzeitig angefangen hätten, miteinander zu sprechen. Die Rettung des Mannes am Computer, wenn er rechtzeitig Hilfe geholt hätte. Und diese Hilfe gibt es bei Seelsorger, Seelsorgerinnen, gibt es manchmal in der Therapie, die gibt es in jedem Fall bei Gott. Der Theologe Hans-Joachim Kraus, der hat einen großen Psalmenkommentar geschrieben und da habe ich einen spannenden religionsgeschichtlichen Vergleich gefunden. Und zwar gibt es eine babylonische Dichtung, etwa aus der Zeit, in der auch unser Psalm entstand. Ja, also in derselben Zeit, am anderen Ort, Babylonien, eine Dichtung, in der es auch um Schuld und Vergebung geht. Und jetzt hört mal, wie anders das klingt. Da betet nämlich auch einer. Nur der betet eben nicht zu Gott Jahwe, dem einen Gott, sondern irgendwie so zu seinen Göttern, die er offensichtlich auch nicht so genau kennt. Mein Herr, die Sünden sind schwer, meine Versäumnisse sind schwer. Meine Göttin, die Sünden sind schwer, die Versäumnisse sind schwer. Wie kommt denn der Beter da drauf, sowas zu sagen? Nicht, weil er weiß, ich habe jetzt klar hier Gebote übertreten, sondern er kommt drauf, weil er krank ist. Er sagt, der Herr hat mich in seinem Zorn böse angeschaut. Der Gott hat sich in seiner Wut gegen mich gewandt. Die Göttin, die mir zürnt, hat mich krank gemacht. Und jetzt versucht er, diesen Fluch, den er erlebt durch die Krankheit, irgendwie loszuwerden. Möge sich der Zorn meines Herrn mir legen. Möge sich der Gott, den ich nicht kenne, mir beruhigen. Möge sich die Göttin, die ich nicht kenne, mir beruhigen. Also er weiß gar nicht, welcher Gott da gerade zornig ist. Ja, er ist krank und denkt, oh Gott, was habe ich gemacht? Und versucht jetzt da so einen Gott zu finden, der sich irgendwie beruhigen soll. Er weiß gar nicht, worum es geht. Die Sünde, die ich begangen habe, sagt er, kenne ich nicht. Die Versäumnisse, die ich begangen habe, kenne ich nicht. Das Gräuel, das ich gegessen habe, kenne ich nicht. Das Gräuel, auf das ich getreten bin, kenne ich nicht. Es ist so, als wenn der Beter durch einen bodenlosen Sumpf wartet. Er weiß überhaupt nicht, was los ist. Irgendwie fühlt er sich von den Göttern bestraft und er versucht, sie jetzt verzweifelt zu besänftigen. Dauernd suche ich um Hilfe. Niemand streckt die Hand nach mir aus. Ich weine. Niemand tritt mir an meine Seite. Ich rufe klagend. Niemand erhört mich. Ich bin in Qual, bin wie in einem Tuch zugedeckt, kann nicht sehen. Und so bittet er verzweifelt die Götter, ihn aus diesem Sumpfwasser herauszuziehen. Warum sage ich das? Heute glaubt ja keiner mehr an diese babylonischen Götter, denke ich jedenfalls. Aber dieses Gefühl, ich habe da irgendwas falsch gemacht, das bricht über mich herein und ich weiß noch gar nicht mal, was es ist und auch nicht, wie ich es gut machen kann und wer mir da helfen kann, dieses Gefühl gibt es immer noch. Und da spielt jetzt noch etwas eine Rolle, nämlich, dass wir unterscheiden müssen zwischen echtem und falschem Schuldgefühl. Das spielt eine große Rolle. Viele Menschen fühlen sich ständig schuldig. Sie schämen sich, obwohl sie sich nicht mal wissen, wofür sie sich entschuldigen sollten. Etwa, wenn sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, aber haben vielleicht trotzdem einen Fehler gemacht. Das kann natürlich Konsequenzen haben. Fehler haben in der Regel Konsequenzen. Aber das ist deswegen dann noch keine Schuld. Oder es gibt Menschen, die fühlen sich für einfach sehr viel verantwortlich. Man kann ihnen ganz schlecht ein schlechtes Gewissen einreden und sie dann damit manipulieren. Meistens reden sie sich das schlechte Gewissen sogar selbst ein. Ein Kennzeichen für falsche Schuldgefühle ist, dass sie nicht weggehen. Wenn man zum Beispiel Schuld bekennt, wenn man Vergebung erfährt, man geht nach Hause und fühlt sich gleich wieder schuldig. Da stimmt was nicht. Da geht es nicht um Schuld. Da geht es um falsche Schuldgefühle. Und das ist ein großes Thema. Wie unterscheide ich das? Und mancher wird da vielleicht auch Hilfe bei brauchen, bei dieser Unterscheidung. Denn wie gesagt, falsche Schuldgefühle werden von anderen Menschen gerne missbraucht. Andere spüren das. Und wenn sie nur gewissenlos genug sind, missbrauchen sie solche Schuldgefühle und manipulieren dich. Gibt es auch im christlichen Raum. Bei dem babylonischen Text wird nicht ganz deutlich, ob es echte oder falsche Schuldgefühle sind. Wir wissen es einfach nicht. Die Klage kommt ja auch nicht aus dem Gewissen, oh, ich habe was Falsches gemacht, sondern er sagt, ich bin krank, also müssen die Götter was gegen mich haben. Ja? Auch das, so ein schräges Denken gibt es im Christentum auch. Im Psalm hier, von dem ich euch jetzt wieder erzählen möchte, geht es tatsächlich um echte Schuldgefühle. Da steht was zwischen Gott und diesen Menschen. Und wie viel Aufatmen, wie viel Klarheit bringt es dann, das auszusprechen? Der Herr hat mir geantwortet, ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg und lasse dich nicht aus den Augen. Das ist dann Gottes Rede. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Er bietet also nicht nur Vergebung an, sondern dann auch gütige Wegführung. Denn wenn man Vergebung erfahren hat, muss man jetzt ja überlegen, wie sortiere ich denn mein Leben neu? Wie mache ich denn das, dass ich nicht gleich wieder in diese Grube falle? Nun weiß ich nicht, wie es euch hier heute geht, ob ihr ganz entspannt hier sitzt oder ob manchem vielleicht das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht. Ich weiß nicht, was ihr so spürt. Etwas Sumpfiges vielleicht, was dein Leben bedroht? Eine Unversöhnlichkeit oder was Hartes, eine Bitterkeit, eine Schuld? Du denkst vielleicht nicht immer daran, aber da ist sowas im Untergrund und manchmal ahnst du, wenn ich da nicht irgendwann mal hingucke, geht das irgendwann schief. Ich weiß nicht, wer heute den Eindruck hat, da ist etwas in meinem Leben, das habe ich scheinbar nicht so gut im Griff. Es passt nicht zu Gott und zu seinem Willen. Ich will es loswerden, bevor so eine Flut kommt. Dann such Seelsorge, ruf jemand an und mach das heute. Sprich's aus, mach einen Neuanfang, geh einen neuen Weg. Gott liebt es, er liebt es zu vergeben und neue Wege zu gehen und zu eröffnen. Und es ist vernünftig, ihm zu folgen. Und es ändert unser Gefühl, entlässt uns aus diesem Sumpf der Bedrückung. Ja, wir können aufatmen. Wir lernen es wieder, uns zu freuen. Wenn du Sehnsucht danach hast, einen schlechten Weg zu verlassen, hier ist die Chance. Hier ist einer, der dich mit seinen Augen leiten will, einer, der dir den Weg zum Leben zeigt. Und das ist eben nicht der Pastor, das ist Gott selbst. Der zeigt dir den Weg zum Leben. Der Psalmbeter wird jetzt sehr direkt. Sei doch nicht unverständlich, wie ein Maultier oder ein Pferd. Die muss man mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Mit anderen Worten, Gott nicht zu folgen, führt ja nicht zum Ziel. Er zerrt auch niemand zu seinem Glück, ja? Wie so ein störrisches Maultier. Das macht er einfach nicht. Aber sein Angebot auszuschlagen, ist einfach dumm. Es ist verständig, auf ihn zu hören. Denn wer Gottes Gebote missachtet, schafft sich viel Kummer. Aber wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. Ihr, die ihr dem Herrn gehorcht, freut euch und jubelt über ihn. Alle, die zu ihm halten, sollen vor Freude singen. Amen.